Hallo und herzlich willkommen zur 42. Folge von Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Mein Name ist Manuel und wie jeden Sonntag dabei ist wieder Jonas.
Guten Morgen.
Morgen. Bevor wir in den nächsten Wochen dazu übergehen, unterschiedliche Hardware-Wallets ein bisschen miteinander zu vergleichen und die Vor- und Nachteile aufzuzeigen, möchten wir in dieser Folge, so gesehen als Übergangsfolge, einmal genauer auf die Funktionsweise von Hardware-Wallets eingehen. Also wir wollen insbesondere gucken, warum diese sicher sind, weil bisher ist unser Erkenntnisstand ja nur der, dass Hardware-Wallets eben sicherer sind als beispielsweise Mobile-Wallets, ohne dass wir hier ja ein bisschen tiefer eingestiegen sind. Und es freut uns, dass wir zu diesem Zwecke Statikus als Gast für diese Folge gewinnen konnten. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Du bist Mitgründer der Schweizer Firma Shift Crypto AG, die den meisten Hörerinnen und Hörern aufgrund der Bitbox bekannt sein dürfte. Erzähl doch mal ein bisschen von dir. Wie bist du dazu gekommen? Also wie bist du zu Bitcoin generell gekommen und ja, wie dann letztendlich zur Bitbox?
Gut, ganz so lange bin ich noch nicht dabei. Shift Crypto wurde ursprünglich 2015 mit der Digital Bitbox gegründet. Das war wirklich schon, bevor es überhaupt irgendwelche anderen Hardware-Wallets gibt. Da war ich noch ganz normal in einem 0815-Job. Ich bin IT-Ingenieur, habe bei Accenture gearbeitet, bei PricewaterhouseCoopers, habe mich aber schon lange für Bitcoin interessiert. Und bin dann auch so 2017 ein bisschen öffentlich geworden mit meinem Raspi Bolt Guide. Das ist ein Bitcoin Full Node mit Lightning auf einem Raspberry Pi. Ist so ein bisschen die Masochisten-Version der heutigen Full Node-Projekte. Ich denke, es war eines der ersten. Aber macht alles selber. Ist wirklich alles auf der Kommandozeile. Also ist immer noch aktuell, kann man immer noch machen, aber man muss ein bisschen Leidensmut haben. Ich habe dann 2018 eigentlich meinen regulären Job hingeschmissen, habe gemerkt, ich muss meinem Herzen folgen, Bitcoin verdienen, Bitcoin bauen, einfach ein ganzes Ökosystem mitmachen und bin dann spezifisch für ein Projekt, nämlich die Bitbox Base, zur Shift Crypto gewechselt. Habe dort angefangen, damals normal als normaler Angestellter, mit dem Auftrag, eigentlich ein Full Node für Shift Crypto zu entwickeln. Das war auch eine super spannende Zeit, hat fast ein Jahr dran gebaut. Alles Open Source mit eigener Hardware, mit eigener integrierter Hardware-Wallet. Also sehr ambitiös. Wir haben uns dann aber im März 2020, also letztes Jahr, dazu entschlossen, eigentlich uns wirklich wieder komplett auf die Hardware-Wallet zu fokussieren. Ist einfach mit der Zeit, wenn so eine Firma, so ein Startup länger existiert, gibt es immer viel zu viele Ideen. Und die werden dann auch alle angefangen, aber irgendwann muss man mal etwas richtig gut machen. Und wir haben dann so ein bisschen die Seitenprojekte auf Eis gelegt, um uns wirklich voll auf die Bitbox 02 und natürlich alles, was dazugehört, also die Bitbox-App und die ganzen Integrationen in andere Wallets zu fokussieren. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Heute haben wir wirklich einen super starken Fokus mit monatlichen Releases, viele Sachen, die wir drauf aufbauend geschaffen haben. Immer mit dem Fokus Sicherheit für Bitcoin in Form einer Swissmade Hardware Wallet.
Okay, und da kurz anzuschließen, kannst du auch uns kurz erzählen, was jetzt aktuell zum Beispiel deine Aufgaben sind?
Mhm. Eben wie gesagt, angefangen habe ich so ein bisschen als Systemingenieur. Die Aufgaben sind aber sehr fließend. Ich bin auch so einer, so ein bisschen Jack of all trades. Ich kann vieles, aber nicht so richtig gut. Darum steht in meinem Twitter-Profil auch, ich bin not the expert at Shift Crypto. Von dem her mache ich heute vor allem Produktmanagement. Also entscheiden, okay, was sind wichtige Features, was ist die Roadmap, wie wollen wir etwas integrieren, sodass es auch allgemein zugänglich ist. Das eines unserer Fokus ist wirklich eine Hardware-Wallet zu bauen, die für Einsteiger auch total gut nutzbar ist, minimalistisch. Also wir haben nicht die meisten Features, aber alles, was wichtig ist, denke ich. Und das ist eigentlich das, was ich heute mache. Außer natürlich ab und zu mal mein Gesicht in der Kamera zu halten oder auf Twitter ein bisschen aktiv zu sein.
Das muss auch sein.
Genau, macht auch Spaß.
Ja. Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, wir steigen mal so ein bisschen ein in die Fragen, weil Manuel hat ja schon gesagt, dass es heute so um die Hardware-Wallets allgemein gehen sollte. Deshalb mal so diese Standard-Einstiegsfrage. Wie würdest du jemandem erklären, was ist überhaupt eine Hardware-Wallet?
Um zu erklären, wieso es eine Hardware-Wallet braucht, glaube ich, muss man zuerst einen Schritt zurücktreten und sagen, okay, wenn ich Bitcoins habe, was ist wirklich das, was ich wie meinen eigenen Augapfel hüten muss? Was ist der Kern, was geheim bleiben muss? Und im Ende ist das einfach der Seed, also es ist nicht mal der Private Key, es ist wirklich so der Samen, von dem dann alle Private Keys abgeleitet werden. Das ist nur eine ganz lange Zahl. Das ist ein digitales Geheimnis. Und wer dieses Geheimnis hat, kann mit diesem Geheimnis alle meine Bitcoins kontrollieren, kann meine Adressen sehen, kann gucken, wie viel ich besitze. Und das ist natürlich schon extrem schützenswert. Die Schwierigkeit ist, dass ein digitales Geheimnis ist extrem schwierig geheim zu halten. Weil ich kann es ja nicht nur irgendwo aufschreiben und dann in den Schrank legen. Ich brauche das ja und ich brauche es digital, um beispielsweise dann Bitcoins versenden zu können. Das heißt, der Computer oder die Plattform, die ich nutze, die Wallet, die muss schon Zugriff drauf haben. Aber sonst halt eben auch nichts. Und das ist mit ganz regulären Computing-Plattformen sehr schwierig umzusetzen. Ich sage jetzt mal, ein ganz normales Laptop mit einer Software-Wallet drauf, das sind Millionen und Millionen von Zeilen von Code, Abhängigkeiten, das Betriebssystem, alle Software, die draufläuft, Hintergrunddienste, vielleicht sogar die Wallet, die ich selber runtergeladen habe. Ich muss dem eigentlich komplett vertrauen, und zwar dem Gesamten. Wenn eine Komponente davon schadhaft ist, und das ist jetzt nichts irgendwie, was aus der Luft gegriffen ist, das gibt es tagtäglich, kann es sein, dass meine Bitcoins irgendwann plötzlich weg sind. Das heißt, ein digitales Geheimnis kann ich eigentlich nur geheim halten, wenn ich die volle Kontrolle habe über, im besten Falle, über jede Zeile Code, die Zugriff auf dieses Geheimnis hat. Und da kommen dann eben die Hardware-Wallets ins Spiel. Weil normale Computing-Plattformen viel zu komplex sind und ich niemals eine Chance habe, die zu 100% zu kontrollieren, speichert man eben das Geheimnis gar nie auf einem Computer, sondern lässt das direkt von so einem kleinen USB-Stick generieren. Eine Hardware-Wallet ist eigentlich auch nichts anderes als ein ganz kleiner, super minimalistischer Computer. Das heißt, ich generiere das Geheimnis direkt darauf und das verlässt diese Hardware-Wallet auch nie. Und somit habe ich dann die Gewähr, dass wenn ich mir ein Virus einfange oder irgendwie eine Webseite irgendwas installieren will oder ich habe im Hintergrund irgendwas laufen, es gibt beispielsweise Viren, die einfach die Zwischenablage beobachten und wenn sie eine Bitcoin-Adresse sehen, die einfach schnell austauschen mit einer, die halt nicht mir gehört, sondern mit dem vom Angreifer. Solche Geschichten kann ich dann eigentlich sehr gut ausschließen.
Also habe ich dich richtig verstanden, dass der wesentliche Unterschied der ist, dass bei jetzt einem Software-Wallet, das eben auf einem Computer läuft, viel zu viel Code, das mal laienhaft gesagt, außenrum läuft, über den man jetzt keine Kontrolle hat. Und bei einem Hardware-Wallet ist es eben so, dass man den Code eben isolieren kann und nur der Code auf dem Hardware-Wallet relevant ist. Und alles, was außerhalb dieses abgeschlossenen Bereichs abläuft, interessiert nicht, weil das Wesentliche bleibt eben auf diesem kleinen Teil, dem Hardware-Wallet.
Das ist korrekt. Bei der Software-Wallet, spätestens wenn ich die Wallet öffne, ist mein Geheimnis, mein Seed ist irgendwo im Arbeitsspeicher abgelegt und jede andere Software hat Zugriff drauf. Bei einer Hardware-Wallet ist es aber so, dass das Geheimnis gar nie auf den Computer geladen wird. Rein vom Ablauf her kann ich mir dann so vorstellen, ich habe eine Software-Wallet, die hat aber keine Geheimnisse. die bereitet dann beispielsweise eine Transaktion vor. Sie muss ja irgendwie mit dem Bitcoin-Netzwerk sprechen und die ganzen Informationen sich holen, bereitet dann eine unsignierte Transaktion vor, wenn ich Bitcoin verschicken will, schickt sie dann an die Hardware-Wallet, die prüft die, zeigt auch auf dem integrierten kleinen Bildschirm auch alle relevanten Informationen an, beispielsweise an wen diese Transaktion gehen soll. Die muss ich überprüfen und bestätigen auf dem Hardware-Wallet, weil ich kann meinem Bildschirm vom Laptop nicht vertrauen, da kann alles darstellen. Und dann wird diese Transaktion auf dem Hardware-Wallet signiert und nur die signierte Transaktion geht dann zurück an den Computer. Aber die wiederum ist sowieso öffentlich. Das heißt, der Schlüssel, den ich brauche, um eine Bitcoin-Transaktion zu signieren und somit Bitcoins irgendwo hinzuschicken, die berührt meinen Online-Computer niemals.
Okay. Und du hast es ja angesprochen, dann ist es auch egal, weil die Frage natürlich auch ja irgendwo nahe liegt. Wenn der Computer jetzt ein Virus haben sollte, ist das mehr oder weniger egal, weil das eben ein autarkes System ist.
Das ist unsere Grundannahme. Also wir persönlich gehen immer davon aus, dass der Rechner, das Mobile Phone, wir gehen davon aus, dass es komplett virenverseucht ist. Und wir messen die Sicherheit der Bitbox daran, dass der Benutzer halt trotzdem ohne Risiko Bitcoin nutzen kann, obwohl sein PC komplett virenverseucht ist.
Am Anfang kommt sehr, sehr häufig die Frage, hey, so eine Bitbox oder eben eine Hardware an sich, das ist doch nichts anderes als ein USB-Stick. Warum kann ich nicht einfach einen USB-Stick nehmen, pack dann ein Passwort drauf und verschlüssel das Ganze? Da kommt doch das Gleiche raus. Warum brauche ich ein spezielles Gerät? Und das ist ja wahrscheinlich genau der Punkt, den du gerade angesprochen hast.
Das ist eine sehr gute Frage. Sieht auch fast gleich aus, so ein USB-Stick und eine Hardware-Wallet, ist aber fundamental was anderes, weil eine Hardware-Wallet hat nicht nur die Aufgabe, dieses Geheimnis zu beschützen, wenn es irgendwo aufbewahrt wird, das kann USB-Stick auch, sondern es hat die Aufgabe, direkt auf dem Gerät die sensitiven Operationen durchzuführen, also eben eine Transaktion zu signieren oder auch mir eine Empfangsadresse anzuzeigen, weil nur die Hardware-Wallet selber weiß wirklich, ob sie die Kontrolle über diese Empfangsadresse hat. Das heißt, ich muss nicht nur aufpassen beim Schicken, sondern auch beim Empfangen. Das heißt, das eine ist, die erste Aufgabe einer Hardware-Wallet ist ganz klar, mein Geheimnis zu schützen, obwohl es trotzdem nutzbar ist. Die zweite Aufgabe ist aber genauso wichtig und das ist, mir die sensitiven Informationen auf einem sicheren Display darzustellen, damit ich sie überprüfen kann und bestätigen kann. Weil das kann ich nicht auf einem normalen Rechner machen. Schadsoftware kann mir vorgaukeln, was sie will. Dem sollte ich, also wenn sich irgendwie der PC mit der Hardware-Wallet widerspricht, ist das ein großes Alarmzeichen und dann sollte ich im Zweifel immer der Hardware-Wallet vertrauen.
Okay.
Ein USB-Stick in dem Falle beschützt das Geheimnis zwar, solange ich es nicht brauche, aber sobald ich diesen USB-Stick entsperre mit meinem Passwort, hat natürlich der komplette PC Zugriff drauf und spätestens, wenn ich das Wallet-File dann auch öffne, beispielsweise im Elektrum oder was auch immer, dann ist mein Geheimnis auch im Arbeitsspeicher. Das heißt, ich bin dann wieder voll im Hot-Wallet-Mode. Das heißt, jede Schadsoftware, die ich habe, kann darauf zugreifen und das theoretisch auch direkt irgendwo ins Internet übermitteln.
Okay, das heißt also, wie du ja gesagt hast, es geht ja auch darum, dass man das Hardware dann eben anschließt, wenn man eine Transaktion signieren muss, weil es kommt häufig auch dieser Punkt auf, ich muss das Hardware-Wallet ja, also wenn ich es nicht brauche, wenn ich aktuell das nichts mache, wie jetzt zum Beispiel, wir reden jetzt gerade, das Hardware-Wallet liegt also zum Beispiel im Schrank, wo auch immer, das ist der andere Punkt. Wenn ich aber eine Transaktion durchführen müsste, muss ich es eben anschließen, um eben die Transaktion signieren zu können. Und dann kommt eben häufig die Frage, ja, aber kann ich denn auch zum Beispiel jetzt einfach auch Bitcoin-Sachen empfangen, wenn ich jemandem eine Adresse gegeben habe, obwohl die Bitcoin, die Bitbox zum Beispiel gar nicht angeschlossen ist? Muss sie angeschlossen sein, um Sachen empfangen zu können? Oder ist es komplett egal dann?
Die Antwort hier drauf ist teils, teils. um auf eine Adresse empfangen zu können, muss die nicht angeschlossen sein. Weil die Hardware Wallet, die speichert ja nicht die Coins per se. Die sind auf der Blockchain. Ich muss einfach den privaten Schlüssel dazu haben, zu der Adresse, wo die Coins drauf sind. Und dann gehören die auch mir und ich kann sie ausgeben. Was aber wichtig ist, wenn ich so eine Empfangsadresse mir generieren lasse, soll, speziell wenn es größere Beträge sind, sollte die definitiv auf dem Hardware Wallet überprüft werden. Weil auch hier wieder kann mir Schadsoftware auf dem Rechner ohne weiteres eine Adresse unterjubeln, die gar nicht mir gehört. Nur die Hardware Wallet selber weiß zu 100%, ob sie die volle Kontrolle über diese Adresse hat. Aber wenn ich diese Adresse mal geprüft habe und vielleicht sogar irgendwo weggespeichert oder ausgedruckt habe als spätere Referenz, ich kann mir auch Adressen im Voraus irgendwie generieren lassen und dann verwenden, dann ist es überhaupt kein Problem. Dann muss weder der Rechner laufen, noch die Hardware Wallet angesteckt sein. Das läuft dann alles im Netzwerk direkt ab.
Wenn man sich mit dem Thema Hardware Wallet auseinandergesetzt hat, kommt man ja irgendwann auch zu dem Punkt, dass man irgendwie gesagt bekommt, ein Hardware Wallet ist zwar gut, aber zwei wären besser, drei wären noch besser. Wenn man die miteinander verbindet, wäre es noch sicherer. Ist es so, dass mit dem höheren Aufwand, den man dann betreiben muss, auch die Sicherheit proportional steigt? Oder wie würdest du das einordnen? Also die Sinnhaftigkeit von gerade einem Multisig-Wallet, wie ist das zu beurteilen, deiner Meinung nach?
Diese Frage ist nicht einfach zu beantworten. Und der Grund dafür ist, dass die Einfachheit ist eine ganz wichtige Komponente in der Gesamtsicherheit. In einem Multisig-Setup, das heißt, ich habe mehrere Hardware-Wallets und mehrere müssen beispielsweise eine Bitcoin-Transaktion signieren, damit ich die Bitcoins ausgeben kann. Also wenn ich jetzt ein Hardware-Wallet geklaut und so vielleicht sogar gehackt würde, nützt das nichts, weil ich muss dann zwei oder drei haben, um die Bitcoins zu kontrollieren. So ein Setup ist einfach sehr viel komplexer und hat speziell mit Hardware-Wallets heute noch viel zu viele Schwierigkeiten, das auch sicher zu nutzen. Das würde wahrscheinlich jetzt ein bisschen zu weit gehen, hier in die Tiefe zu gehen, aber wir haben diverse Artikel schon darüber publiziert, wieso das eben sehr schwierig ist, wieso die meisten Multisig-Setups wahrscheinlich unsicherer sind als ein Einfach-Signaturen-Setup, speziell mit Nicht-Bitbox-Hardware-Wallets ist das ziemlich tricky und ich ärgere mich ab und zu ein bisschen, dass das so als die absolute Wunderwaffe beworben wird, speziell für Anfänger. Ich denke, die normale Progression, die ein Bitcoiner macht, wenn man vielleicht mal die Bitcoins auf einer Exchange hat, nur der Wechsel zu einer Mobile Wallet ist schon mal grandios. Dann habe ich nämlich mal die volle Kontrolle drüber. Dann, erst dann sind es meine Bitcoin. Wenn es dann einen gewissen Betrag überschreitet, wo es sich auch lohnt, mal 100 Euro in die Sicherheit zu investieren, dann ist sicherlich die erste Hardware Wallet eine sehr gute Investition, weil es geht nicht nur um die Sicherheit, sondern auch um die Benutzerfreundlichkeit, um die Vermeidung von möglichen Fehlern, die ich machen kann. Das heißt, die ganze Benutzerführung ist natürlich dann top auf die Sicherheit abgestimmt. Und wenn es dann noch weitergeht, würde ich mir eher noch eine zweite Hardware-Wallet kaufen, die vielleicht auch mit einer optionalen Passphrase schützen, die ich vielleicht in einem anderen Ort aufbewahre und die dann vielleicht irgendwo ein bisschen sicherer aufbewahren. Also ich kann mir gut vorstellen, beispielsweise eine Hardware-Wallet zu Hause zu haben, die vielleicht, keine Ahnung, da vielleicht ein paar tausend Euro drauf, das ist okay, da kriege ich vielleicht auch meinen Lohn drauf ausbezahlt, wie auch immer. Aber ab und zu mache ich dann halt wirklich wie so eine Überweisung in meinen Langzeitsparvertrag. Das ist auch okay, wenn das auch nur eine Hardware-Wallet ist. Multisig ist schön, aber ich glaube, ist leider noch nicht ganz so reif für die generelle Adoption.
Also würdest du Stand jetzt sagen, insbesondere für Anfänger sind diese Multisig-Lösungen eher ungeeignet, weil es eben aktuell sehr komplex ist und wie du meintest, über allem steht die Einfachheit, weil wenn es komplexer ist, kann der Nutzer ja auch wieder eine Fehlerquelle sein und besser man versteht ein sehr sicheres, bisschen einfacheres System und bedient es richtig, als in einem komplexeren System dann irgendwo zu scheitern.
Ja, das ist korrekt. Und es geht nicht nur darum, dass es komplexer ist für den Benutzer. Es gibt bereits sehr gute Wallets, die das eigentlich recht einfach machen. Aber als wir die Multisig-Funktionalität für die Bitbox 02 entwickelt haben, haben wir so viele Sachen gesehen bei anderen Hardware-Wallets, die einfach richtig schlecht sind. Die Komplexität steigt auch für die Hardware-Wallets. Und ich kann heute eigentlich außer der Bitbox echt keine Hardware-Wallet empfehlen, um in einem Multisig-Setup zu verwenden, weil auch die möglichen Angriffe einfach mannigfaltig sind. Also es gibt viel mehr Möglichkeiten, überhaupt so ein Setup anzugreifen.
Ich würde noch einen Schritt zurückgehen, weil du gerade in deiner vorletzten Antwort die optionale Passphrase angesprochen hast. Und bei der Bitbox, wenn man die einrichtet, man glaubt, in der Anleitung steht es auch dann nachher drin, dass man das auch machen kann. Willst du ganz kurz ein, zwei Sätzen erläutern, worum es sich da denn handelt?
Gerne. Wenn ich mein digitales Geheimnis habe, also die Seed, normalerweise mache ich ja ein Backup. Und mit normalerweise meine ich ja unbedingt als allererstes. Und wenn das nicht geschehen ist, dann jetzt bitte Pause drücken und sofort machen. Weil eine Hardware-Wallet ist ja ein elektronisches Gerät. Das ist jetzt nicht gedacht, dass das irgendwie in 30, 40 Jahren immer noch mit 100%iger Sicherheit funktioniert. Ich hoffe es natürlich, die Chance besteht. Bitboxen haben auch schon eine Waschmaschine überlebt, etc. Aber man weiß ja nie, man kann es auch verlieren. Das heißt, ein Backup ist super wichtig. Und das kann ich entweder auf eine Micro-SD-Karte machen, jetzt wieder bei der Bitbox, oder ganz typischerweise mache ich das dann, indem ich mir 24 Wörter aufschreibe. Und diese hier 24 Wiederherstellungswörter sind eigentlich das Geheimnis, einfach ein bisschen benutzerfreundlicher repräsentiert. Jetzt, wenn ich eine Wallet wiederherstelle, kann ich einfach diese 24 Wörter eingeben und dann habe ich meine genau dieselbe Wallet mit allen Coins, mit allen Bitcoins sind dann wieder drauf. Egal, kann auch eine Hardware-Wallet eines anderen Herstellers sein. Das ist standardisiert, das passt. Was ich jetzt machen kann, ist in diesem Wiederherstellungsprozess noch ein zusätzlich frei definierbares Passwort, die sogenannte Passphrase, zu verwenden. Und ich verwende explizit nicht den Begriff 25. Wort, weil es ist eben kein Wort. Es ist ein Passwort, das kann Zahlen, Sonderzeichen, von mir aus Emojis beinhalten, aber vielleicht lieber nicht. Und damit kriege ich eine fundamental andere Wallet. Das heißt, das wird direkt im Wiederherstellungsprozess berücksichtigt. Was aus Sicherheitsgesichtspunkten sehr spannend ist, ich kann mir jetzt diese 24 Wörter aufschreiben. Das ist auch das, was die Hardware-Wallet speichert. Also wenn ich das Gerät dann entsperre, sind diese 24 Wörter schon da und ich habe diese Wallet. Aber mit diesem zusätzlichen Passwort kann ich mir eben eine komplett andere Wallet wiederherstellen oder nutzbar machen. Und speziell jetzt im Fall von der Bitbox, aber auch bei Trezor, ist es so, dass dieses Passwort wird nie auf der Bitbox gespeichert, auf der Hardware-Wallet. Das heißt, selbst wenn jetzt die Bitbox geklaut würde, selbst wenn jetzt jemand Millionen an Labor-Equipment dran schmeißt und irgendwie schafft, das Geheimnis, was auf der Bitbox gespeichert ist, zu extrahieren, nützt ihm das immer noch nichts. Weil er müsste dann zusätzlich noch diese optionale Passphrase haben und das erhöht natürlich die Sicherheit, speziell für die Langzeitspeicherung, enorm. Erleichtert mir auch beispielsweise dann ein Backup der 24 Wörter an einem Ort zu speichern und die Passphrase zum Beispiel an einem anderen Ort.
Und weil du das schon angesprochen hast, gerade mit dem Thema, dass man die an unterschiedlichen Orten auch aufbewahren kann, auch gerade mit diesem Thema, dass du gesagt hast, dass man viel Geld einsetzen kann, um das Ganze zu hacken. Beispielsweise, wir empfehlen ja auch klar die Bitbox oder die Hardware halt an sich. Und da geht es immer um die Aufbewahrung auch. Das eine ist ja das Thema, wie mache ich das Ganze? Und das zweite ist aber auch irgendwie, ja, wo lege ich denn nachher die Bitbox auch hin? Und den Recovery-Seed, das Recovery-Seed-Thema hatten wir in einer Folge mit Mark schon mal besprochen gehabt, so ein bisschen. Mhm. Aber jetzt nehmen wir den Punkt, ich habe jetzt die Bitbox. Die wird jetzt mir geklaut aus meiner Wohnung. Kann dieser Angreifer mit dieser Bitbox ohne den Recovery-Seed, ohne alles weitere, kann der damit was anfangen?
Ich würde nie behaupten, dass irgendwas unhackbar ist. Das heißt, in der Sicherheitsbranche gibt es eigentlich nie, es ist unmöglich. Aber es ist so, dass die Bitbox und Hardware-Wallets im Allgemeinen natürlich genau dafür gemacht sind. Sie sollen verhindern, dass jemand Zugriff auf das Geheimnis erhält, auf diesen Seed, der auf der Hardware-Wallet gespeichert ist. Und das machen eigentlich alle Hardware-Wallets sehr gut, mit ein bisschen unterschiedlichen Ansätzen. Aber ich würde behaupten, die Bitbox ist so sicher, wie es nur geht. Und die kannst du irgendwo rumliegen lassen, wenn du musst ja ein Passwort eingeben, um Zugriff auf die Bitbox zu haben. Wenn du es 10-mal falsch eingibst, wird die Bitbox zurückgesetzt auf den Auslieferungszustand. Und dann hilft dir halt effektiv nur das Backup weiter. Also das ist ein Feature. Das heißt, wenn ich es verliere, hat jemand 10 Versuche, die Wahrscheinlichkeit ist verschwindend gering, wenn ich ein einigermaßen sicheres Passwort nutze. Also 5 bis 6 Stellen sind schon voll okay, ich muss da auch nicht übertreiben. Dann ist das eigentlich sehr sicher. Selbst wenn jetzt jemand diese Sperre überwinden könnte, hat die Bitbox jetzt im Spezifischen einen Lifetime-Counter. Das heißt, nach 700.000 Entsperrversuchen, egal ob erfolgreich oder nicht, zerstört sich das Gerät sozusagen selber. Das ist für den normalen Einsatz irrelevant, weil ich kann das 20 Jahre 100 Mal pro Tag entsperren, bis ich das ungefähr erreiche. Aber wenn ich ein einigermaßen sicheres Passwort habe, sagen wir 5 bis 6 Stellen reichen, verhindert das eine Brute Force Attacke, also indem ich es einfach ausprobiere, über Monate vielleicht, sehr zuverlässig, weil selbst dann habe ich vielleicht eine 0,5% Chance, dass ich in diesen 700.000 Versuchen irgendwann mal das richtige Passwort erwische. Also ist hier ein bisschen Wettrennen. Der Ressourceneinsatz lohnt sich dann einfach nicht für eine 0,5% Chance, vielleicht das zu erraten. Und das ist eben, wie gesagt, erst, wenn ich überhaupt die erste Sperre, die wir denken sicher ist, schon mal überwunden habe. Das nennen wir so Security in Death. Also es gibt eine erste, eine zweite, eine dritte Verteidigungslinie. Was viel sensitiver ist, ist das Backup. Also die Bitbox ist wirklich dafür gemacht, ich kann meine Bitcoin nutzbar halten. Ich habe Zugriff auf die privaten Schlüssel und ich kann die auch irgendwo in der Schublade rumliegen haben. Das Backup hingegen ist so nicht geschützt, außer ich verwende noch eine zusätzliche Passphrase. Das heißt, das ist eigentlich der sensitive Teil. Aber das Gute ist ja, das Backup brauche ich eigentlich auch nie. Das heißt, ich kann das irgendwo verstecken, verbuddeln, in ein Bankschließfach legen. Ich kann es auf eine Steel Wallet eingravieren und im Garten vergraben. Ich muss nur vielleicht mal gucken, ob ich es dann noch finde. Aber das ist der Unterschied. Also die Hardware Wallet lässt mich die Bitcoins sicher nutzen und ist dafür ausgelegt, während das Backup sehr sensitiv ist, aber ich brauche es eigentlich auch nie.
Das heißt, bei der Verwendung eines Hardware-Wallets ist die größte Gefahr eigentlich die, dass das unverschlüsselte Backup irgendwo unsicher verwahrt würde, weil das Backup selbst natürlich weniger Schutzvorkehrungen hat als das Hardware-Wallet.
Vielleicht noch einen Schritt zurück. Die größte Gefahr ist wahrscheinlich der Benutzer. Phishing ist bei weitem die erfolgreichste Methode, irgendjemanden um seine Coins zu bringen. Und da kann leider auch eine Hardware-Wallet nur bedingt helfen, wenn mich irgendwas auffordert, diese 24 Wörter für den KYC-Prozess oder irgendwas online einzugeben. Das ist ganz schlecht. Aber ja, dann ja, an zweiter Stelle ist bestimmt das Backup die sensitivste Methode. Ich kann hier vielleicht noch anmerken, mit der Bitbox 1 die ja 2016 auf den Markt gekommen ist, hatten wir das Backup verschlüsselt. Da haben wir aber gemerkt, wieder zurück zu Schritt 1, bei weitem die größte Fehlerquelle ist dann, dass die Leute das Passwort vergessen haben. Drum, heute ist bei der Bitbox 2 haben wir explizit das Backup nicht verschlüsselt gespeichert. Jeder hat aber die Option mit der Passphrase, das sozusagen trotzdem indirekt zu verschlüsseln, weil das Backup halt dann nur ein Teil des gesamten Wiederherstellungsprozesses ist.
Okay, das heißt also auch, um das mal mitzunehmen und auch für alle Hörer, zum Beispiel der Anbieter, es wird dich nie jemals jemand fragen, deine Recovery Seed, deine 24 Wörter irgendwo einzugeben, außer du willst die Bitbox wiederherstellen.
Korrekt. Und dann auch, also der Hersteller wird sich nie für deine Wiederherstellungswörter interessieren. Und wenn du selber entscheidest, du möchtest jetzt deine Bitbox oder, sorry, ich sage immer Bitbox, aber die Hardware Wallet wiederherzustellen, dann brauchst du natürlich die 24 Wörter, aber auch dann sind diese ausschließlich auf der Hardware Wallet einzugeben. Auch eine, selbst wenn du jetzt irgendwo die, ich sage jetzt mal, die Bitbox App, also die Software, die auf dem Rechner läuft, runterlädst und die App fordert dich auf, in der App die Wiederherstellungswörter einzugeben, dann hast du zu 100% eine Schadsoftware dir irgendwo eingefangen, weil die 24 Wörter dürfen niemals irgendwo auf einem Rechner eingegeben werden. Nur auf der Hardware Wallet selber.
Du hast jetzt schon angesprochen gerade das Thema mit, wenn ich jetzt die Software runterlade, dass ich da gefragt werde, dass es möglicherweise ein Scam ist und ich da dann irgendwie ein bisschen irgendwie was reingeritten wird, was ich gar nicht will. Der Punkt dabei ist ja, du hast es ganz, ganz am Anfang angesprochen, das Thema Vertrauen. Das heißt also, wir möchten so wenig wie möglich irgendjemand, vor allem dem Computer, vertrauen zu müssen. Wie weit muss ich denn dem Hersteller vertrauen? Das ist ja bei allen Hardwares der Punkt. Wie weit muss ich denn dem Hersteller vertrauen in den Punkt, dass die Wallet an sich nicht manipuliert ist, dass die Software nicht manipuliert ist? Wie kann ich denn das irgendwie kontrollieren und es auch dann ja, mir das sicher sein, dass da nichts falsch läuft?
Und wenn ich noch kurz ergänzen darf, wenn ich die Bitbox nach längerer Zeit anschließe, kommt ja manchmal die Nachricht, es gibt ein Update für die Software. Wie kann ich da sicher sein, also an die Vertrauensfrage anschließend, dass das jetzt wirklich von euch kommt, der Hinweis, dass es ein Update gibt?
Korrekt. Das ist eines der komplexesten Themen, wie wir selber ein Produkt entwickeln können und dann auch im Lebenszyklus aktualisieren können, ohne dass der Benutzer uns vertrauen muss. Das ist so ein bisschen die Quadratur des Kreises, oder? Aber es gibt etablierte Methoden, wie das möglich ist. Wir gehen teilweise auch noch weiter und haben eigene Methoden, um uns selber eben rauszunehmen, dass auch wir nicht irgendwie Schindluder treiben können. Und im Prinzip beginnt alles mit Transparenz. Das heißt, Hardware Wallet selber hat per Definition Zugriff auf deinen Seed. Das geht gar nicht anders. Das heißt, die Software, die auf der Hardware Wallet läuft, die kann damit machen, was sie will. Darum ist es absolut essentiell, dass diese Software Open Source ist. Das heißt, der Quellcode ist öffentlich. Jeder kann überprüfen, was genau gemacht wird. Und dass da eben nicht irgendwo versteckte Hintertürchen eingebaut sind, die es eben dem Hersteller erlauben würden, plötzlich auf dieses Geheimnis zuzugreifen. Das ist aber nur die halbe Miete. Das heißt, ich habe jetzt im Prinzip den Programmcode öffentlich, aber ich installiere ja nicht den Programmcode. Ich kriege ein Release, das ist ein binäres File, das ist schon kompiliert. Das kann ich auch nicht mehr direkt angucken. Für das gibt's dann diese Methode, dass ich eben dieses binäre File reproduzierbar generiere. Das nennt sich Reproducible Builds. Das heißt, jeder, der den Quellcode kompiliert, kriegt mit dieser Methode Bit für Bit dasselbe Release. Ich kann das selber mir kompilieren und kann überprüfen, dass das öffentliche Release, welches wir auf unserer Homepage dann bereitstellen oder auch auf GitHub etc., dass es wirklich diesen Quellcode beinhaltet. Weil sonst könnte ich einfach in noch ein bisschen abgeänderten Quellcode, der Quellcode selber ist zwar schön und gut, aber das Release selber enthält dann halt noch ein paar Codezeilen mehr. Das ist mit dem nicht mehr möglich oder es würde auf jeden Fall auffallen. Und dann geht es natürlich weiter, dass ich dann nicht irgendwie einfach irgendwelche Updates von einer, sagen wir, bösartigen Webseite mir runterladen kann und installieren kann. Das heißt, es wäre dann nicht mehr unser Problem in dem Sinne, aber du hältst im Prinzip wie ein Virus für die Hardware-Wallet. Und das haben wir so gelöst, dass bereits in der Produktion wird ein Key hinterlegt auf einem Secure Chip, der die Bitbox drin hat, der einen Signing Key überprüfen kann. Das heißt, die Bitbox wird nur von uns signierte Firmware ausführen. Das ist ein bisschen Pro und Con natürlich. Also wenn jemand selber rumbasteln will oder selber ein bisschen das eher als Experimentierplattform betrachtet, wäre es natürlich schöner, könnte selber was damit machen. Wir sehen das jetzt aber als produktives Security-Gerät und da sollte keine Community-Software drauflaufen dürfen. Das heißt, wir stellen sicher, dass der komplette Quellcode ist öffentlich. All unsere Updates werden so produziert, dass jeder das nachvollziehen kann. Und die Updates sind dann auch von uns signiert und die Bitbox kennt unsere Schlüssel, die wir selber intern als Multisig verwalten. Also auch nicht nur ein Schlüssel, sondern mehrere Personen müssen das signieren. Und erst dann läuft dieses Release auch auf der Bitbox.
Du hast jetzt angesprochen, das ist ein Quellcode, kann ja jeder anschauen und auch theoretisch jeder in Anführungszeichen kontrollieren. Ich gehe jetzt auch mal so weit davon aus, dass jetzt wahrscheinlich das nicht jeder kann, weil ich zum Beispiel würde mir das jetzt zwar sagen, dass ich das kontrollieren kann, aber ich wüsste jetzt keine Ahnung, wie ich da vorgehen müsste. Das heißt also, in einem gewissen Grad ist man irgendwann darauf angewiesen, dass man dann entweder jemand anderen vertraut, der das kontrolliert, oder eben, wenn ich niemanden habe, dass ich dann eben dem Hersteller an sich einfach vertrauen muss.
Korrekt. Ich glaube, es gibt hier zwei Aspekte. Zum einen natürlich so die Schwarmintelligenz. Es gibt relativ viele Leute, die das überprüfen können. Man muss auch nicht mit jedem Release alles überprüfen, weil ich kann wirklich jede einzelne Codeänderung nachvollziehen. Die sind mit Timestamps und teilweise auch signiert von unseren Entwicklern öffentlich einsehbar. Das heißt, ich kann eigentlich nur die Differenz zwischen zwei Releases mir kurz anschauen. Der Aufwand ist dann relativ überschaubar, wenn ich mal die Grundkontrolle gemacht habe. Und das Zweite ist, dass wir auch wollen, dass die Leute den Code angucken. Und dafür haben wir ein Bug-Bounty-Programm. Das heißt, wenn unabhängige Entwickler eine Sicherheitslücke finden oder irgendwas finden, was so nicht koscher ist, dann ermutigen wir diese Sicherheitsforscher sozusagen, uns das natürlich zuerst mitzuteilen, damit wir es auch zuerst mal flicken können. Aber die kriegen dann auch eine Bug-Bounty dafür. Also Bug-Bounty in dem Sinn ist die Belohnung, die wir auch in Bitcoin auszahlen, wenn jemand wirklich irgendwas findet. Und das finde ich ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass man als Hardware-Sicherheitshersteller auch offen für Kritik sein muss. Ich sollte, sagen wir jetzt mal, bescheiden sein, was das Sicherheitsmodell angeht. Und wenn mir jemand mitteilt, dass er irgendwo eine Schwachstelle gefunden hat, sollte ich halt vielleicht mal meinen Stolz runterschlucken, das zuerst mal fixen und dann diesen auch entsprechend würdigen. Also es gibt ja teilweise eine recht toxische sagen wir, Mentalität, wo so etwas überhaupt nicht gefördert wird. Ich bin der Meinung, das ist einer der wichtigsten Sicherheitsaspekte, dass man als Hersteller halt auch wirklich aktiv Leute ermutigt, das eigene Produkt zu überprüfen.
Eine Frage, die wir bekommen haben, zielt in eine andere Richtung, nämlich die der Bedienung. Es gibt ja auch Hardware-Wallet-Hersteller, die jetzt Bluetooth irgendwie integriert haben, also dass man die Hardware-Wallet mit dem Handy dann drahtlos verbinden kann. Ihr habt euch wahrscheinlich bewusst dagegen entschieden, oder wie kam es dazu, dass die Bitbox das nicht unterstützt?
Korrekt. ich kann nachvollziehen, wieso das nötig sein kann für gewisse Einsatzzwecke. Die Bitbox ist leider nicht mit Apple iOS kompatibel. Also macOS schon, normale Rechner, kein Problem, aber halt das mobile Betriebssystem für iPhones und iPads, weil Apple hier extrem restriktiv ist, was USB-Geräte angeht. Da müsste man x Prozente des gesamten Umsatzes an Apple abdrücken, nur damit die das Gerät whitelisten. Und da ist Bluetooth natürlich eine schicke Sache, weil da brauche ich keine Lizenzen dafür zahlen und kann dann trotzdem meine Hardware Wallet mit einem iPhone nutzen. Das ist aber eigentlich der einzige Grund, wieso das aus meiner Sicht Sinn macht. Sicherheitshardware hat halt immer so ein bisschen den Spagat zwischen Features und Minimalismus, weil jedes Feature potenziell wieder Bugs beinhaltet. Es hat zusätzliche Abhängigkeiten auch von externem Code, dass die ganzen Treiber, die auf der Hardware Wallet laufen müssen, um beispielsweise Bluetooth nutzbar zu machen, die schreibt der Hersteller des Hardware Wallets ja nicht selber. Das heißt, es ist externer Code, den ich da irgendwie nutze. Und das sind natürlich alles potenzielle Sicherheitslücken. Ich persönlich denke, ich habe jetzt nicht so eine Schwierigkeit damit, wenn ein Hardware Wallet Bluetooth hat. Wir haben es aktuell nicht, weil wir eben wirklich uns sehr minimalistisch auf die Sicherheit fokussiert haben. Ich kann mir vorstellen, dass irgendwann, es gibt keine konkreten Pläne, aber falls in ein paar Jahren mal eine Bitbox 3 auf den Markt kommt, gibt's vielleicht ein Bluetooth-Modul oder so. Aber ich denke, ich persönlich würde es dann wahrscheinlich optional halten. Also entweder mit einem Killswitch, dass wirklich den Funk abstellen kann physisch, oder halt so, dass ich es zuerst anstöpseln muss und dann auch wieder entfernen kann.
Du hast ja gerade das Thema Smartphone angesprochen und es gibt ja für Android gibt's ja die App auch so. Gibt es da einen Sicherheitsunterschied zwischen dem Punkt, dass ich die Hardware Wallet eben am Computer benutze oder eben am Handy?
Wahrscheinlich ja. Ich denke, es spielt in dem Fall jetzt nicht so eine Rolle, weil wir eh davon ausgehen, dass der Computer komplett komprimiert ist. Also das heißt, die Hardware Wallet muss sicher genug sein, auch an einem virenverseuchten Rechner. Das Coole ist natürlich, dass die Bitbox-App das ist genau dieselbe Codebasis, die hat alle Funktionen auch auf Android, ist nicht einfach nur eine abgespeckte App. Und dort ist es natürlich so, dass das Betriebssystem selber durch die Isolation der einzelnen Apps, durch den App Store, wo ich nicht einfach irgendwann was installieren kann, schon tendenziell eine höhere Sicherheit hat. Spielt für mich jetzt persönlich aber nicht so eine Rolle, dass ich jetzt sage, okay, ich nutze die Bitbox jetzt nur auf dem Handy, weil das ist sicherer. Da habe ich keinen Schmerz, das auch auf einem virenverseuchten PC zu nutzen.
Ich glaube, wir sind dann bald bei einer Dreiviertelstunde. Ich hätte vielleicht noch eine einzige Frage, bevor wir zum Abschluss so ein bisschen kommen. Was nämlich auch.
Ich hätte dann auch noch eine Off-Topic-Frage, aber die ist schnell, vielleicht schnell zu beantworten. Genau.
Dann beeile ich mich. Die kommen nämlich häufig die Frage rein. Gehen wir davon aus, der Hardwarehersteller, ich kaufe mir jetzt eine Hardware-Wallet, egal von welchem Hersteller, und plötzlich kommt die Nachricht, der Hardwarehersteller Jonas macht dicht. Was passiert dann? Bin ich dann raus oder kann ich dann trotzdem noch weitermachen oder sind meine ganzen Bitcoin einfach verloren dann?
Gut, auch wieder mehrere Ebenen, die es zu entpacken gilt. Die Hardware Wallet funktioniert natürlich weiter. Das hat ja keinen externen Killswitch oder irgend sowas. Das heißt, momentan besteht wahrscheinlich kein Handlungsbedarf. Ich kann die genauso weiter nutzen. Es ist aber natürlich so, dass ich dann künftig keine Sicherheitsupdates mehr kriege. Das heißt, die Sicherheit wird über die Zeit nachlassen. Gegebenenfalls sind auch gewisse Server nicht mehr verfügbar, die die App braucht, die in dem Zusammenhang die Verbindung zum Bitcoin-Netzwerk aufbauen muss, aber da gibt es meistens Alternativen. Wenn ich jetzt so schnell wie möglich weg will von dieser Hardware-Wallet, was über die Zeit sicherlich sinnvoll ist, wenn es den Hersteller nicht mehr geben sollte, dann hilft es eben, dass man ein Backup hat, beispielsweise diese 24 Wiederherstellungswörter, die ich dann auf jedem anderen Hardware-Wallet wiederherstellen kann. Das Gute ist, das ist alles standardisiert. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Auch bei der Bitbox gibt es kein Login. Ich kann mir ein Backup machen und das ganz normal auf einem Konkurrenzprodukt wiederherstellen. Da muss keiner Angst haben, dass man sich abhängig macht. was ein bisschen speziell ist. Wir haben ja die Micro-SD-Karte als Backup, weil das eben super schnell geht. Direkt beim Setup, ich habe die Bitbox in 2 Minuten aufgesetzt mit Backup auf die Micro-SD-Karte. Aber das ist halt kein Standard, den ich mit einem Konkurrenzgerät nutzen könnte. Dafür haben wir aber ein explizit dafür geschaffenes Backup Recovery Center. Das ist eigentlich eine einzige Webseite, die ich mir runterladen kann. Die ist auch nicht von uns gehostet, sondern die liegt auf GitHub. Also auch wenn Shift irgendwann nicht mehr da sein sollte, bleibt das bestehen. Und das kann ich mir dann einfach runterladen, auf einem Offline-PC im Browser öffnen und dann kann ich mir aus der Micro-SD-Karte ganz normal diese 24 Wörter wiederherstellen. Also auch da ist vielleicht ein bisschen schwieriger der Prozess, wenn ich jetzt nur eine Micro-SD-Karte als Backup habe, aber das Ziel ist auch dort, keinerlei Abhängigkeiten zum Hersteller zu schaffen.
Ja, so die letzte Frage, die ich noch hätte, zielt in eine andere Richtung, aber da du ja einen technischen Hintergrund hast und auch eingangs erwähnt hast, dass du so mehr oder weniger in die Bitcoin-Welt gestoßen bist, was würdest du einem Anfänger raten, der dich fragt, brauche ich eine eigene Node?
Ja, das ist eine Pauschalantwort, ist schwierig.
Ist schwierig, klar, ja.
Also viel wichtiger ist, man sagt auf Englisch, get off zero. Einfach mal nicht mehr keine Bitcoins haben. Das ist für mich das Wichtigste. Egal wie viel, einfach mal ein bisschen irgendwo das erste Mal kaufen. Das fixt nämlich an. Der nächste Schritt für mich ist ganz klar, okay, not your keys, not your coins. Übernimm die Kontrolle deiner Bitcoin. Dann hast du die Sicherheit mit einer Hardware-Wallet beispielsweise eigentlich erledigt. Die Full Node, die geht dann eigentlich in die Richtung, dass ich dann möglichst privat meine Coins nutzen möchte. Weil wenn ich die Bitcoin-Blockchain frage, wie viel habe ich denn, wie viele Bitcoin, oder ist diese Transaktion angekommen, oder ich möchte jetzt Bitcoins schicken, das muss ja alles irgendwo ins Netzwerk kommunizieren. Die Hardware-Wallet selber kommuniziert nicht mit dem Bitcoin-Netzwerk. Aber die Applikation dazu, die Bitbox-App zum Beispiel, die spricht natürlich dann mit unseren eigenen Servern. Das sind die Shift-Server. Und das gibt uns potenziell natürlich einen sehr schönen Überblick, wie viel Bitcoin unsere Benutzer halten, was für Transaktionen da über unsere Server gehen. Natürlich nutzen wir das nicht aus, wie auch würde ich keinem anderen Hardware-Wallet-Hersteller das unterstellen wollen. Wir haben unsere Server auf Zero-Logging oder wirklich nur das Logging so weit runtergefahren wie nur möglich. Aber es ist und bleibt halt öffentliche Information, die ich hier preisgebe. Und wenn ich eine eigene Node laufen lasse, dann kann ich direkt mit dem Bitcoin-Netzwerk kommunizieren. Erst dann bin ich eigentlich auf der Stufe, dass ich Bitcoin als Peer-to-Peer-Netzwerk selber nutzen kann. Sonst habe ich immer noch irgendwo diesen Middleman dazwischen, von dem man ausgehen kann, dass er zwar ehrlich ist, aber ist halt einfach der nächste Schritt Richtung Aluhut und Privatsphäre. Ist aber wahrscheinlich auch nicht für jedermann. Meine Vision ist eher, dass es vielleicht so Techies gibt wie mich, die dann irgendwann eine Bitcoin-Full-Node betreiben und die ganz einfach auch innerhalb von der Familie teilen können. Hoffentlich vielleicht über einen QR-Code oder irgendwie so, dass es schon sehr dezentralisiert ist. Aber ich bin nicht der Meinung, dass jetzt wirklich zwingend jeder seine eigene Node laufen lassen muss.
Gut, ich glaube, dann machen wir so ein bisschen den Abschluss jetzt hier. Und ich denke, die wichtigsten Punkt, den du ja, glaube ich, angesprochen hast insgesamt, die Hardware-Wallet an sich ist ja schon ein wahnsinnig großer Schritt in Richtung Sicherheit, die man vor allem auch als Einsteiger dann wirklich irgendwann mal ins Auge nehmen muss. Und eben der größte Punkt, wie du es auch angesprochen hast, Backup machen, das ist das Wichtigste.
Ganz wichtig, ja.
Genau, und deshalb vielen Dank erstmal dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Das hat echt wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich glaube, es war sehr einsichtig.
Ja, hat großen Spaß gemacht.
Sehr viele Einsichten für viele gebracht und wir denken sicherlich mal noch vielleicht eine zweite Folge draus zu machen, wo wir vielleicht noch ein bisschen tiefer reinsteigen können, damit es nicht ganz so viel wird. Deshalb zum Ende, wie kann man dich irgendwie erreichen, wie kann man dir folgen, wie kann man dir schreiben zum Beispiel?
Ich denke, meine primäre Präsenz online ist sicherlich auf Twitter, das ist @Staticus3000. Der Staticus war halt schon weg, dann habe ich noch ein 3000 angehängt. Das ist mein privater Account. Wer sich eher für die Bitbox oder für unsere Projekte interessiert, dem sei unsere Website empfohlen. Das ist shiftcrypto.ch. Ja, ich glaube, von da aus ist dann auch alles verlinkt. Wir haben einen sehr aktiven Blog, wo wir auch diese ganzen Themen immer wieder aufgreifen. Primär auf Englisch, aber auch immer wieder deutsche Artikel. Von dem her lohnt es sich vielleicht da auch mal reinzuschauen.
Alles klar, Staticus. Dann nochmal vielen Dank dafür, dass du heute hier warst.
Gerne,
und
gerne.
Dann würde ich sagen, Jonas, bist du wieder dran mit den Formalitäten?
Gerne. Also ihr findet uns auf allen Podcast-Plattformen, natürlich auch bei allen Bekannten wie Spotify oder Apple. Und bei Apple gerade gerne eine Bewertung abgeben. Damit helft ihr uns sehr weiter. Und ja, ansonsten sind wir bei Twitter unterwegs natürlich. Da könnt ihr uns Fragen stellen. Oder auch dann auf unserer Homepage bitcoinverstehen.info. Und natürlich ganz kurzer Hinweis auf YouTube, da könnt ihr uns natürlich den Kanal auch abonnieren. Denn vielleicht haben wir was für die Zukunft geplant, deshalb da gerne das Abo dalassen und dann kriegt ihr vielleicht auch direkt dann mit, wenn was passiert. Und ja, dann würde ich sagen, sehr coole Folge für heute.
Ja, das hat Spaß gemacht. Vielen Dank und alles Gute.
Und wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder zu einer neuen Episode.
So sieht's aus. Bis nächste Woche. Ciao.
Bis dann. Ciao. Yeah.